jeder Mensch hat Antriebskräfte, die ziehen sich so wie ein roter Faden durch das Leben durch. Und da frage ich zum Beispiel, welche Spiele hast du gespielt als Kind? Und dann kommen dann vielleicht, ja, ich bin gerne auf die Bäume geklettert oder ich habe gerne mit Holzklötzen gespielt oder was weiß ich. Und dann frage ich jeweils, weshalb? Also was war der Grund? Weshalb bist du gerne auf die Bäume geklettert? Und da kommen vielleicht zwei, drei Begründungen. Und ich frage dann immer weiter, was für Tätigkeiten hast du gerne gemacht? Was für Figuren vielleicht von Büchern oder aus Filmen haben dich fasziniert?
Moin Moin und herzlich willkommen beim Shift Your Career Podcast. Mein Name ist Marcel Rebrich und ich möchte dich gemeinsam mit interessanten Interviewgästen dazu inspirieren und auch motivieren, deine Berufung zu finden, dein volles Potenzial zu entfalten. Wie das geht, das erfährst du nicht von mir. Dafür spreche ich mit den erfahrensten Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Menschen, denen bereits ein erfolgreicher Berufswechsel geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten, hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deinen beruflichen Alltag. Dr. Nando Stöcklin studierte Ethnologie und doktorierte in Pädagogik. Beruflich beschäftigt der gute Mann sich als Forschungsmitarbeiter mit den Auswirkungen der digitalen Transformation auf das Bildungswesen und als Folge mit dem Spielen. Seither versucht er, die Vorzüge vom Spiel konsequent für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu nutzen und die unnötigen Kluften zwischen Spielen, Arbeiten und Lernen zu überwinden. Wir haben vor allem darüber gesprochen, wie Schule es schafft, uns das Spielen abzutrainieren. Wir haben über seine Methoden als Transformationscoach gesprochen und wir haben darüber gesprochen, wie in der Kindheit der Schlüssel zu unserer Berufung liegt. Und jetzt viel Spaß bei diesem Interview.
Tellerwäscher-Story. Yellowstone National Nationalpark. Erzählst du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber worum ging es da?
Das war nach dem Gimmi. Ich hatte drei Vierteljahr Zeit, bis dann im Oktober, also ich habe im Januar das Abitur gemacht, hatte im Oktober hat dann das Studium angefangen, also ich hatte drei Vierteljahr Zeit und bin da einfach mal über ein Plakat drauf gestoßen, dass man so einen Austausch machen kann, in den USA einfach irgendwo arbeiten gehen kann. Man konnte sich da anmelden, konnte drei Wünsche stellen, wo man hin möchte. Bei mir war der Yellowstone oder einfach ein Nationalpark, irgend sowas hat es geheißen, ich glaube nicht mal konkret welcher. Und das hat dann bei mir funktioniert und ich bin in den Yellowstone gekommen. Ich wusste nicht wahnsinnig viel, also ich kannte den Yellowstone überhaupt nicht. Bin da hingegangen. Ich wusste einfach, ich bin irgendwo in der Küche und wie es das halt ist in Amerika, man beginnt als Tellerwäscher. Und so war es auch bei mir. Ich habe da als Tellerwäscher begonnen und hatte einfach total Spaß. Nicht unbedingt an der Arbeit, aber einfach, ja, das ist halt schon das Alter. Man ist irgendwo so 20, das erste Mal so richtig von zu Hause weg und so weiter. Ein fremdes Land, da die Amerikaner sind sowieso locker und easy drauf. Und das hat mir total Spaß bereitet. Und irgendwann habe ich den gefragt, wäre es wohl möglich, dass ich da vielleicht einen spannenderen Job bekomme als diese Tellerwäscherei? Und dann hat es geheißen, ja, klar, ich bald wird es soweit sein und so. Und tatsächlich bin ich dann weggekommen und wurde dann eingeteilt, erstens das Morgenbuffet zu machen, also draußen im Restaurant das Buffet zu bedienen. Und dann war ich auch zuständig für Salat und Dessert. Das war so wie eine Theke in der Küche drin, wo halt dann das Servierpersonal vorbeikommt und wenn jemand draußen ein Dessert bestellt hat oder einen Salat bestellt hat, muss ich den zubereiten oder durfte ich den zubereiten. Das war so mein Job. Und später wurde ich dann da quasi Lead von diesem Bereich. Und das hat wirklich, also hat einfach alles gestimmt. Und einfach auch, ja, das Zusammenwohnen, man hat da in einem Dorm gewohnt. Und ja, das war so meine Erfahrung und mein... Eben mittlerweile ist es mein zweites Zuhause, also ich bin leider selten da, aber ich habe irgendeinen Teil, ein Teil von mir ist immer noch da, so ein Teil von meinem Herzen ist noch immer da. Und deshalb erzähle ich auch sehr, sehr gerne. Und, ja.
Welche Rolle hat da Bill Clinton gespielt?
Der kam zu Besuch. Das war auch wieder so ein klassischer, naiver Nando-Zug. Der kam zu Besuch in unser Restaurant und das hat schon ein, zwei Tage vorher waren schon die Leute, so die Schichtleiter zum Beispiel, die wussten Bescheid da haben schon gesagt, ja, er kommt dann rein, er kommt rein. Und ich dachte, was, der kommt zu uns in die Küche rein? Das kann ja nicht sein. Und das war, ich habe gedacht, er kommt echt in die Küche rein. Das ist keine Ahnung, weshalb ich auf die Idee gekommen bin. Einfach weil die Leute gesagt haben, er kommt rein. Und ich habe aus Küchenperspektive auf die Sache geschaut und nicht aus Restaurantsicht halt. Und dann war ich in diesem Abend, wo er tatsächlich vorbeikam, war ich eingeteilt zum Tellerwäschen. Das war noch in der ersten Phase. Und ich war da für das große Geschirr, sage ich mal, für Pfannen und Töpfe und so. Und da hat man so eine Plastikschürze über der Uniform. Und man hatte alle tragen so ein Namensschild. Und ich habe dann immer so, dieses Namensschild wurde zugedeckt durch die Plastikschürze. Das hat mich gestört. Ich habe dann die Plastikschürze immer so unter das Namensschild geklemmt, in der Hoffnung, dass wenn der Bill Clinton reinkommt, völlig naiv, dass er dann sieht, ah, da steht Nando Switzerland. Und vielleicht spricht er ja dann, wenn er sieht, dass ich aus der Schweiz komme, spricht er vielleicht noch zwei Worte mit mir. Natürlich ist er nicht in die Küche gekommen, ist völlig, ja, völlig klar. Ich habe es einfach dann mitbekommen, ich habe mal Pause gemacht, ging dann auf die Terrasse raus und habe ich gesehen, dass das ganze Haus umstellt worden ist, zum Teil einfach mit Security-Personal, zum Teil aber auch mit Park-Rangern, hoch zu Ross, das war wirklich ein lustiges Bild. Das ist eigentlich das Einzige, was ich von Bill Clinton mitbekommen habe, also ich habe ihn selber nicht gesehen. Der saß irgendwo draußen im Restaurant, ich bin halt am Töpfe waschen gewesen.
Ja, cool. Wie kommt man dann davon, dass wenn man in den USA ist und man ist Tellerwäscher, sich dann für deinen Pfad entscheidet und sich mit so einem Thema befasst, wie das, was du jetzt gerade machst?
Das ist ein langer Weg und hat mit dem ersten indirekt zu tun. Es hat mich dann eh später wieder daran erinnert, eigentlich an die Zeit. Und ich habe gemerkt, damals hatte ich wirklich gelebt. Das war so die Zeit, wo ich wirklich Herzblut hatte, wo ich irgendwie intensiv gelebt habe. Und ich habe dann versucht, dieses Gefühl wieder zurückzuholen, aber eigentlich eher indirekt, weil ich inzwischen mich mit der digitalen Transformation beschäftigt habe. Also ich habe dann ein Studium gemacht, ich bin in die Forschung reingerutscht, habe die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Gesellschaft und primär auf das Bildungswesen studiert oder da einfach mich vertieft und habe dann gemerkt, dass die Veränderung, die jetzt kommt, die geht weg von der Leistungsorientierung, also die geht weg von dem, dass wir Erwartungen von anderen erfüllen. So der klassische industrielle Job, wo man, ich sage jetzt relativ plakativ, wo man in der Fabrik steht und den ganzen Tag dieselbe Handbewegung macht oder halt im Büro mehr oder weniger, ist ein bisschen spannender wahrscheinlich, aber trotzdem auch da immer halt eben die gleiche Tätigkeit macht, weil ja der ganze Prozess ja in Einzelprozesse zerlegt worden ist, Taylorismus und so weiter, wo man dann einfach nur noch ein kleines Stück machen muss im Ganzen. Das ist ja meistens dann relativ langweilig, nicht sehr anspruchsvoll, vielleicht am Anfang noch und dann irgendwann hat man es dann aber gesehen, die sind in dieser Routine drin. Und ich sehe einfach, dass es von da weggeht, weil das sind genau diese Routinetätigkeiten, das ist genau das, was die Computer, die Algorithmen übernehmen können. Und die Tätigkeiten, die neu entstehen, also die Jobs, die neu entstehen, das sind Jobs, die hohe Ansprüche haben an Kreativität, an Problemlösefähigkeit, an Sozialkompetenzen. Eigentlich genau an dem, was eben der Computer nicht kann. Heißt für mich im Umkehrschluss, die Tätigkeiten werden wieder menschlicher. Das ist das Unmenschliche eigentlich aus den Tätigkeiten wieder rausgenommen, wird den Computern übergeben. Und was ist das Menschliche? Das ist das Spiel. Das Spiel ist der Urzustand des Menschen. Es ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, mit Menschsein, mit Lebendigsein, wo man wirklich lebt. Das ist das Menschliche und das kommt jetzt wieder. Das ist eben das Kreative, das Problemlösen, das, die Herausforderung, all diese Dinge, aber auch das Unbekannte. Das Fazit ist auch das Bekannte. Man kommt rein, weiß genau, was man für eine Handbewegung tut oder zumindest für einen Prozess tut. Und das ist ja alles, ändert sich jetzt gerade und deshalb habe ich dann zum Spiel doktoriert, das war dann so mein Diss-Thema, wo ich geschaut habe, ich habe an einer pädagogischen Hochschule gearbeitet, also wie kann man lernen, spielerischer gestalten, wie kann man Gamification-Elemente, wenn man dem so sagen möchte, das war damals so ein Riesenboom, wie kann man Gamification-Elemente auf Lernprozesse übertragen, die an sich nicht wirklich spielerisch sind vom Setting her. Das war so mein Thema und ich habe mich da ganz stark ins Spiel vertieft.
Ja, du hast gerade was Schönes gesagt. Du hast
bin deshalb eigentlich zurückgekommen zum Yellowstone und zu dem Gefühl, was ich eben damals hatte im Yellowstone.
Ja, du hast gerade was gesagt von Spielen und dass man sich dabei lebendig fühlt. Da kann ich auch so total zu connecten, weil ich habe als Kind zum Beispiel habe ich auch mir oft viel von Lego gewünscht. Ich konnte nicht wirklich nachvollziehen, wie teuer das eigentlich ist. Das checkt man mittlerweile ja erst, wenn man irgendwie in so einen Laden reingeht und sieht, was das für horrende Preise sind. Aber ich habe es mir von meinen Eltern immer gewünscht und gerade Weihnachten war immer das übliche Ritual, dass ich da was ausgepackt habe. Dann bin ich wild um den Tisch gelaufen, habe es allen gezeigt, ganz stolz, und bin dann sofort an Weihnachten, wo eigentlich die Familie sich mal so zusammengefunden hat, immer alleine ins Zimmer hoch und habe da also, ich war wirklich wie in einem Tunnel, in so einem richtigen Flow und habe da einfach wirklich ein, zwei Stunden lang das alles zusammengebaut und war da so richtig in meinem Element drin. So, und man spielt das, man macht das und man das gehört auch irgendwie zum Alltag dazu. Das ist so eine ganz, ganz wichtige Komponente in seinem Leben, immer diese spielerischen Aspekte reinzubringen, ne? Später kommen dann irgendwelche Videospiele noch da hinzu und die geben einem auch irgendwas. So, und dann gibt's ja den bekannten Satz irgendwie auch von Erwachsenen, die sie ganz gerne ihren Kindern gegenüber sagen, so, jetzt fängt der Ernst des Lebens an. So, warum ist das deiner Meinung nach so, dass Erwachsene diesen Satz sagen und warum ist das so, dass Erwachsene irgendwann aufhören zu spielen? Also warum verlieren wir das irgendwann?
Ich glaube, wir verlieren schon früher, wir verlieren es als Kind. In typischerweise ich bin ziemlich überzeugt, dass es schon früher beginnt. Und ich würde sagen, mit der Schule ungefähr. Weil sobald man in der Schule ist, da kann man nicht einfach sich vertiefen, kann man nicht einfach quasi ins Zimmer gehen und sich da mit Lego vertiefen, sondern man muss die Anforderungen erfüllen, die an das Kind herangetragen wird, an den Schüler, an die Schülerin herangetragen wird. Man lernt als Kind, dass das, was andere von einem erwarten, wichtiger ist, als das, was eigentlich aus mir als Kind oder einfach aus den Kindern herauskommt. Und ich glaube, das ist der Beginn. Da beginnt die Orientierung an Erwartungen von Dritten. Und die Orientierung an Erwartungen von Dritten ist das Ende vom Spiel, weil das Spiel heißt, ich tue das, was aus mir rauskommt. Ich meistere oder ich packe eine Herausforderung an, die ich mir selber gegeben habe, die aus mir rauskommt. Und deshalb sind Erwartungen von Dritten ist das Gegenteil vom Spiel, das macht das Spiel kaputt und da beginnt's. Und das ist ja, glaube ich, auch die Ursache für den Satz, eben, dass der Ernst des Lebens irgendwann beginnt. Der beginnt schon viel früher, das ist an sich klar, man lässt dann die Kinder noch ein bisschen spielen nebenbei, je nachdem, wie das Setting ist. Und heute ist es zum Teil ja recht krass, auch mit Frühförderung, was die für ein Riesenprogramm haben, da ist nicht mehr viel Platz für Spielen unter Umständen. Und dann, ja, im Erwerbsalter geht es dann darum, eben einen Job zu holen, damit man Geld verdienen kann. Und das ist die Einstellung von der Industrialisierung her. Da gab es einfach eine endliche Anzahl Arbeitsstellen und man war bestrebt, einen dieser Arbeitsstellen zu ergattern. Und das war wie das Wichtigste. Und dass Ende Monat der Lohn reinkommt und man hat völlig außer Acht gelassen, dass dieses Konstrukt eigentlich relativ jung ist, dass es 200 Jahre alt ist, diese Lohnarbeit. Und früher haben auch alle Menschen gelebt oder konnten leben, aber nicht von Lohnarbeit, sondern einfach von der Arbeit, die sie selber gemacht haben oder von Jagd und so weiter, was es da für Möglichkeiten gab. Also es ist nicht die einzige Form, die es gibt, aber es war im Kopf der Menschen in der industrialisierten Welt, ist das die nach dem, was man strebt, also die Leistungsorientierung, eben sich an dem zu orientieren, was andere von mir erwarten und dafür dann Lohn zu erhalten, das ist das, was uns angetrieben hat. Und ich glaube, das ist der Ursprung dieses Satzes.
Ja, was aus pädagogischer Sicht, weil du ja auch studierter Pädagoge bist und hast da jetzt jahrelang drauf geforscht, was sind denn so Eigenschaften oder was sind solche Stärken, die ich nochmal entwickle, dadurch, dass ich eben mein Leben lang laufend spiele? Inwiefern kann Spielen mir dabei helfen, in irgendeiner Weise irgendwas zu fördern in meiner eigenen Denke?
Für mich ist Spielen die effizienteste, effektivste und nachhaltigste Art des Lernens. Weil wenn ich spiele, dann kümmere ich mich um eine Herausforderung, die mir entsprungen ist. Eine Herausforderung, die genau meinen Fähigkeiten entspricht. Das ist eine Herausforderung, wo ich Herzblut habe. Ich muss mich dann, es muss niemand von außen mich künstlich motivieren. Und all das ist das perfekte Umfeld, um zu lernen. Weil wenn ich mich dann um die Herausforderung kümmere, das ist etwas, was mich nicht langweilt, was mich auch nicht überfordert, sondern genau zu mir passt, dann lerne ich dazu. Egal, ob ich jetzt die Herausforderung meistere oder nicht, aber ich lerne dazu. Und zwar genau da, wo ich jetzt stehe. Und wenn man im schulischen Umfeld normierte Anforderungen erfüllen muss, also wenn es im Lehrplan steht, jetzt musst du in der ersten Klasse lesen und schreiben lernen, dann muss ich das da tun. Und kann für mich überfordernd sein, es kann für mich unterfordernd sein, aber es ist nicht genau oder selten genau das, wo ich gerade stehe. Und deshalb ist die Schule relativ oder stark, würde ich sagen, stark ineffizient, weil genau aus dem Grund. Und es ist mühsam, es ist träge, man muss die Schülerinnen und Schüler motivieren, da kann man mit Lehrerinnen und Lehrern sprechen, die sagen alle, ja, meine Schüler wollen ja gar nicht lernen, die muss man auch fast zwingen zum Lernen. Ja, weil sie etwas lernen müssen, was sie gar nicht lernen wollen. Also dieses Spielen ist tatsächlich für mich die Königsdisziplin des Lernens. Man macht es einfach nicht zu, weil man das Gefühl hat, man müsse von außen steuern, was die Kinder lernen. Und das kann man natürlich mit Spielen nicht, weil da tun die Kinder das, was sie wollen, was ihnen entspricht und nicht das, was wir denken, das gut wäre für sie.
Ja. Ja, ist auch so schade, ne, in der Schule. Ich habe auch mal nachgelesen irgendwo, dass das Fundament des heutigen Schulsystems in der Weimarer Republik eigentlich geschaffen worden ist. So wie heute mit Frontalunterricht, ja, und dem Klassensystem und den Fächern und so weiter. Dass gerade wenn Pädagogen heute nochmal eine neue Schule denken würden und komplett neu gestalten würden, dass die bei weitem nicht so aussehen. Also dass wahrscheinlich nicht eines dieser Elemente, so wie es heute da ist, dort stattfinden würde in einem neuen Schulkonzept, wenn man es nach heutigen Standard und heutigen Wissensstand gestalten würde.
Ja, es ist natürlich, die Geschichte des Schulsystems ist recht lange und relativ komplex. Ich würde das Fundament sogar noch früher sehen. Ich würde es vor dem Ersten Weltkrieg sehen, im 19. Jahrhundert. Ist aus der Kirche entsprungen und so weiter. Es gab dann irgendwann, ging es an den Staat über. In Deutschland war es stark von den Preußen geprägt damals. Und es ging damals, es war ganz gerade, die Schule war eigentlich eine Vorstufe zum Militärdienst. Also es war eine Vorbereitung auf den Militärdienst. Das war so der, eigentlich kann man sagen, da wo der Staat übernommen hat, da war das eigentlich so der Kerngedanke und der Ursprung. Und es gibt auch ganz viele historische Dokumente, ich kenne mich jetzt vor allem in den USA, habe ich mich dann zeitlang beschäftigt. Also in den USA gibt es relativ viele Dokumente, die klar belegen, die Schule wurde geschaffen, um zu disziplinieren. Das war genau diese Phase, wo die Landwirte, die Acker- und Bauer, also quasi war nach Acker- und Bauerkultur, der Übergang dann zur Industrialisierung und da kam man so wie, quasi, ich sage es wieder plakativ, so die wilde Landbevölkerung in die Städte rein, weil es da Arbeit gab in den Fabriken. Und die mussten zuerst diszipliniert werden. Zuerst gab es das Riesenchaos, einfach mit diesen, das war nicht kompatibel, weil die waren nicht gewohnt, einfach einen Tag irgendwo vor einer Maschine zu stehen und da brav einfach das zu tun, was da gefordert worden ist, ist auch an sich unmenschlich und deshalb haben die das auch nicht, waren die relativ schlecht darin. Und die mussten diszipliniert werden und die Schule war als Disziplinierungsmaßnahme gedacht und das lässt sich auch historisch ganz gut um.
Okay, jetzt hast du natürlich, sage ich mal, wirklich eine Lanze gebrochen bis jetzt schon für das Thema Spielen und die Wichtigkeit nochmal unterstrichen. Aber jetzt bin ich mal irgendwie so ein konservativer Unternehmensinhaber und ich habe dort mein Team von 20 Leuten sitzen. Die gehen, ich sage jetzt mal, den Klischee-Aufgaben nach, ne? Also Excel, Word, name it, fertigen da Dinge ab. Viele wissen wahrscheinlich nicht mal mehr, wofür sie das machen. Und jetzt kommt Nando Stöcklin um die Ecke und sagt, wir müssen mal ein spielerisches Element hier reinbringen. Und ich gucke dann natürlich erstmal fragend und sage, okay, was meint der und inwiefern soll das helfen? Hast du zum Bereich Gamification jetzt in Unternehmen irgendwelche Praxisbeispiele mal, wo vielleicht eine bestimmte Umsetzung auch direkt Ergebnisse erzielt hat? Sei das im Bereich, weiß ich, Motivation, Ergebnisse, was auch immer?
Also es gibt verschiedene, ich bin jetzt nicht der Gamification in Unternehmen Experte, aber es gibt verschiedene Ansätze und ich habe Gamification in vier Kategorien eingeteilt und die vier Kategorien unterscheiden sich von der Motivation her. Auf welche Motivation ziehe ich ab mit Gamification? Also Gamification meint ja, spielähnliche Elemente in Kontext hereinbringen, die selber kein Spiel sind. Und was für spielähnliche Momente oder Elemente man reinbringt, das hängt dann davon ab, was man bezwecken möchte. Und ich meine, die einfachste und simpelste Form ist einfach irgendwie Punkte reinzubringen, Badges reinzubringen, Arbeiter des Monats oder Mitarbeiter des Monats, zum Beispiel hat es bei uns im Jahresend aufgegeben, solche Dinge. Das ist relativ stark extrinsisch motivierend, also stark fremdbestimmt. Das ist das, was man relativ schnell tun kann, da muss man nicht wahnsinnig kreativ sein. Hat aber auch zur Folge, dass dann die Mitarbeitenden eben stark fremdbestimmt unterwegs sind. Also die machen das nicht aus Freude, typischerweise, sondern die springen dann irgendwelchen Punkten oder Badges oder irgend sowas nach. Wenn man das andere von der anderen Seite her anschaut, wie kann man Gamification betreiben, indem man die Selbstbestimmung fördert, da muss man den Spaß fördern, da muss man den Menschen eigentlich schauen, dass sie sich herausgefordert fühlen. Also man muss es wie attraktiver machen, man muss ihnen mehr Freiheit bieten, man muss ihnen mehr Selbstbestimmung bieten. Und das ist das, was ich beobachte, was in ganz vielen Unternehmen jetzt passiert, diese Transformation, Arbeit 4.0, was man da alles unter diesem Stichwort auch kennt. Das geht alles in die Richtung, dass es eben die Hierarchie flacher werden, dass die einzelnen Mitarbeiter einfach mehr Selbstverantwortung tragen, sich mit anderen zusammenschließen, gemeinsam Probleme lösen, kreativ Probleme lösen. Es geht viel, viel stärker in die Richtung. Und die anderen Tätigkeiten, die fallen ja langsam sowieso weg, weil die von Algorithmen übernommen werden. Das, was man mit Fremdbestimmung oder fremdbestimmter Gamification dann hätte erreichen können, das braucht es einfach nicht mehr, weil Computer genau diese Tätigkeiten übernehmen.
Okay, das wäre zum Unternehmenskontext. Und du hast eingangs auch schon mal erwähnt, dir geht es ja eigentlich vor allem ums Thema Potenzial. Potenzial bei Menschen und Potenzial als Entfaltung. Wo finde ich da die Schnittstelle? Das würde mich mal interessieren. Wie schaffe ich es also persönlich, dieses Thema Spielen für mich als Erwachsener, der es jetzt irgendwie vielleicht sogar schon verlernt hat oder der wo es mir abtrainiert worden ist, besser gesagt, in der Schule, das wieder aufzugreifen, um bei mir selber ein Potenzial zu entfachen?
Jawohl. Das ist vielfach nicht wahnsinnig einfach und trotzdem auch nicht wahnsinnig schwierig. Ich glaube, das Schwierige ist, dass man zuerst einen Shift machen muss. Also die Kopfarbeit muss irgendwo passieren. Also muss irgendwo realisieren, Moment, ich bin jetzt 40, 45, 50, ich habe noch ein paar Jahre vor mir bis zur Pension. Der Job macht mir eigentlich keinen Spaß mehr. Vielleicht bin ich total im Stress, vielleicht langweile ich mich, egal. Ich bin irgendwo in der Routine drin, ich bin irgendwo in diesem Hamsterrad drin, ich möchte da raus. Das ist der Anfang und da kann man sich anfangen beschäftigen. Was ich jeweils tue mit meinen Klienten, ist zuerst zu schauen, was hat dieser Klient für persönliche Antriebskräfte. Also jeder Mensch hat Antriebskräfte, die ziehen sich so in roter Faden durch das Leben durch. Und da frage ich zum Beispiel, welche Spiele hast du gespielt als Kind? Und dann kommen dann vielleicht, ja, ich bin gerne auf die Bäume geklettert oder ich habe gerne mit Holzklötzen gespielt oder was weiß ich. Und dann frage ich jeweils, weshalb? Also was war der Grund? Weshalb bist du gerne auf die Bäume geklettert? Und da kommen vielleicht zwei, drei Begründungen. Und ich frage dann immer weiter, was für Tätigkeiten hast du gerne gemacht? Was für Figuren vielleicht von Büchern oder aus Filmen haben dich fasziniert? Einfach alles, was irgendwie Faszination auslösen kann. Tätigkeiten, Bücher, andere Personen. Und eben frage ich dann, weshalb, was hat dich daran fasziniert? Und dann kommen vielleicht eine Liste zusammen von 20 Begründungen, weshalb man das gerne tut. Und die kann man dann straffen und dann sind es vielleicht noch fünf. Und das sind dann die fünf Antriebskräfte, die ein Mensch hat. Und da kann man schauen, kann ich es basierend auf diesen fünf Antriebskräften, die ja wahrscheinlich in den meisten Fällen ziemlich verschollen sind. Deshalb sucht man mich ja auf. Und da aus diesen 5 Antriebskräften kann man dann eine Leidenschaft definieren, also eine Herausforderung definieren als Einstieg. Und das ist nichts anderes als Spielen. Das ist dann ein Spiel, dass man tut das, was aus der Person rauskommt, und da kann man sich dann weiterentwickeln. Und das ist, ich finde das ziemlich dramatisch, dass die allermeisten Menschen tatsächlich nicht mehr wissen, was sie gerne tun. Und das zuerst wieder herauszufinden, das kann für viele Menschen schon eine riesen Herausforderung sein. Und da unterstütze ich dann die Menschen. Und es kann dann auch sein, dass es zum Beispiel einfach eine Auszeit braucht, wo man einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr weg ist aus der Routine, dass man überhaupt mal aus der Routine rauskommt, weil wenn man in der Routine drin ist, dann ist es schwierig, sich auch nur schon den Kopf frei zu bekommen für anderes. Dann ist man wirklich halt in dieser Routine drin. Deshalb vielfach auch eine Auszeit kann da gut unterstützen. Und plötzlich taucht dann in der Auszeit irgendwas auf, was man gerne tun würde, irgendeine Leidenschaft auf. Und von daher kann man dann weiterarbeiten. Also für mich ist das Spielen als Erwachsener, man hat immer das Gefühl, das Kind soll spielen und Erwachsene nicht. Und für mich geht es einfach weiter. Nur das Spiel ändert sich, genauso wie es auch ja bei Kindern Entwicklungsphasen gibt, also zuerst ist mal das Objektspiel, dann irgendwann so das Rollenspiel zum Beispiel, das geht dann so weiter, ein Spiel entwickelt sich dann aus dem nächsten, und als Erwachsener kann man auch spielen, da kann man einfach das tun, was einem aus einem herauskommt. Und was ich jetzt gesagt habe, ist im Prinzip, das ist auch wieder von dieser Motivationsskala, die ich vorhin ganz kurz angeschnitten habe, von dieser Fremdbestimmung, das ist eine Skala von fremdbestimmt bis selbstbestimmt. Und das, was wir kennen, ist eben zuerst mal einen sicheren Job zu haben, also fremdbestimmt auf Belohnung. Belohnung ist quasi die fremdbestimmteste Art aller Motivationsarten. Zuerst mal belohnen, zu schauen, dass ich den Lohn bekomme. Ist nicht anders als Belohnung. Und dann kann ich vielleicht im Status steigen, also ich kann in der Hierarchie dann vielleicht steigen. Das wäre dann der Status, das wäre die zweite Motivationsart. Und nachher geht es dann schon runter, dann ist es schon schwierig, weil die dritte Motivationsart wäre dann Sinn. Etwas zu tun, was wirklich sinnvoll ist. Und welcher Job fühlt sich schon wirklich sinnvoll an? Also eben die Person, die irgendwo an der Maschine steht, der weiß ja gar nicht, was aus dem Ding produziert wird, was er da gemacht hat, wozu das ist. Und das fühlt sich nicht wirklich sinnvoll an. Und das vierte wäre dann Leidenschaft. Also man beginnt bei fremdbestimmtesten aller Motivationsarten und endet dann irgendwann, und die meisten enden eben nicht da, die sind irgendwo in der Mitte, gehen die verloren. Aber im besten Fall gibt es noch die Leute, die dann wirklich Leidenschaft haben beim Job. Das wären dann vielleicht die Künstlerinnen und Künstler, wobei die haben gar nicht bei der Fremdbestimmung begonnen, sondern eben bei der Selbstbestimmung. Also die haben eigentlich schon immer das gemacht, was aus ihnen entsprungen ist. Die sind bei der Selbstbestimmung, die machen einfach das, was ihnen Freude bereitet. Und jetzt könnte man das weiterverfolgen, wenn ich jetzt da beginne, bei der Selbstbestimmung, einfach das tue, was mir Spaß macht, was mir Freude bereitet, dann ist das für mich automatisch, macht das absolut Sinn, das ist sinnvoll. Weil ich ja das auch gut mache, weil ich da Herzblut habe, weil ich da auch wahrscheinlich Talent habe, sonst würde ich es ja nicht gerne machen, mache ich das wahrscheinlich gut, und dann ist auch eine Frage der Zeit, bis es sich ein bisschen herumspricht, dass in der kleinen Nische, in der ich dann tätig bin, dass da jemand ist, der da irgendwo Unterstützung bieten kann, irgend sowas, und damit kann ich dann auch Geld verdienen. Und das hat in der industrialisierten Welt relativ schlecht funktioniert, weil es einfach, weil man auch lokal verankert war, es war schwierig. Nur schon, dass du jetzt von mir gehört hast, wir sind irgendwie über das Internet aufeinander gestoßen. Wir wären wahrscheinlich nie aufeinander gestoßen, wenn es das Internet nicht gegeben hätte, wenn wir einfach lokal auf die Region begrenzt gewesen wären. Und deshalb ist jetzt das Internet, das öffnet natürlich alle Toren, und man kann selbst da in einer kleinen Nische kann man Leute finden, deren Probleme man lösen kann mit den Eigenschaften, die man also mit der Einzigartigkeit, die man hat.
Mhm. Ja, das jetzt schon mal grob geschildert, das würde wahrscheinlich auch zu sehr in die Tiefe gehen, das jetzt irgendwie handfest an Beispielen mal zu erarbeiten, wie man eine Leidenschaft jetzt gerade bei jemandem findet. Ich habe ja zum Beispiel von meiner kleinen Lego-Affinität erzählt. Weiß ich nicht, hast du auch Kunden, die in der Vergangenheit immer viel mit Lego gespielt haben? Gab es da irgendwie was die alle so ein bisschen, gab es da Schnittmengen zwischen dem, was sie begeistert hat, oder kann man das gar nicht so pauschalisieren?
glaube nicht, dass man es kann, weil die Gründe, weshalb man gerne Lego spielt, also ich Lego spielen tun tatsächlich viel, aber weshalb man gerne Lego spielt, diese Gründe sind ja sehr unterschiedlich. Und natürlich, du kannst jetzt weiter in Lego spielen, würde dir vielleicht immer noch Spaß bereiten, vielleicht wäre es dir mittlerweile auch zu langsam, aber du könntest dir überlegen, weshalb, was hat dich denn fasziniert an diesem Lego-Spiel? Und dann kannst du den Grund mitnehmen, die Gründe, weshalb hast du das gerne gemacht? Das kannst du mitnehmen, das wird sich bei dir auch durch dein Leben durchziehen, du wirst immer wieder andere Tätigkeiten gemocht haben zum Beispiel oder sich für andere Dinge fasziniert haben. Und diese Gründe, das ist das Wesentliche. Und die kannst du beim Lego-Spielen ausleben, aber die kannst du auch bei ganz anderen Tätigkeiten ausleben, die eben vielleicht besser zu deinem Erwachsenenleben passen.
Okay, wenn ich jetzt da, sage ich mal, eine Handvoll Erkenntnisse draus gezogen habe und ich weiß jetzt, dieser oder jene Faktor ist mir äußerst wichtig für meine alltägliche Arbeit. Wie nehme ich den jetzt und probiere den irgendwie mit meiner aktuellen Arbeitnehmertätigkeit abzugleichen und welche Schlüsse soll ich dann wieder rausziehen?
In der Arbeitnehmersituation kann es schwierig werden, weil du da ja auch nur einen begrenzten Handlungsspielraum hast. Du kannst ja nicht einen komplett neuen Job designen innerhalb dieses Angestelltenverhältnisses. Du kannst, und das sind dann aber eher andere Elemente, die zum Tragen kommen, du kannst einfach durch die Einstellung, die du hast zu deinem Job, kannst du was erreichen, dass du dich wohlfühlst. Also du kannst schauen, dass du zum Beispiel Dinge nicht zu ernst nimmst. Das ist etwas, oder dass du dich selbst nicht zu ernst nimmst, dass du es einfach locker nimmst. Das ist gar nicht auch wieder aus vom Yellowstone berichten. Der Job als Tellerwäscher war ja nicht wirklich lustig. Und ich hatte immer Freude, wenn ich mit dem einen Mitarbeiter zusammenarbeiten kann, wenn die Schicht so gemixt worden ist, dass wir zusammenkamen. Und wir hatten immer einen riesen Gaudi, obwohl der Job nicht spannend war, aber wir haben ihn spannend gemacht, einfach indem wir es einfach schön hatten miteinander und einfach gut hatten miteinander. Und andere, die sind völlig abgestumpft in diesem Job und haben wirklich nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht. Die waren auch sehr, sehr langsam. Das hat man gerade in der Nachtschicht, also in der Abendschicht, hat man das gut gemerkt, ob man, also sage ich mal, als Schichtleiter, wenn der um 12 Uhr, also Mitternacht, Feierabend hatte oder ob er dann erst um 2 Uhr morgens Feierabend hatte. Das war wirklich zum Teil 2 Stunden Unterschied, einfach weil das Tempo extrem unterschiedlich war. Das hat einfach damit zu tun, dass man dann sich dann wie aufgegeben hat. Und also da kann man mit Mindset-Arbeit kann man schon einiges erreichen, aber man kann nicht erwarten, dass man die Leidenschaft leben kann. Im Angestellten, also Da müsste man sich wirklich gezielt nach einem anderen Job im Angestelltenverhältnis umsehen, der das am ehesten erlaubt. Das, ich glaube, das wäre das Einzige, was man tun kann.
Ja. Okay, klingt generell ziemlich spannend. Ich glaube, ziemlich vielen geht es dann so wie mir am Anfang, als ich nämlich von dieser Art und Weise gelesen habe bei dir, dass du so das Potenzial bei Leuten entfachst, da war ich auch ganz Ohr, weil eben Spielen so fern von einem auch ist mittlerweile. Ich bin gerade mal 30, aber selbst bei mir ist das schon so lange her, dass ich das zuletzt wirklich mal gespielt habe. Ich habe nicht mal eine Konsole oder dergleichen zu Hause, dass ich so ab und zu mal diese Art Dinge nutzen oder spielen würde. Wenn jetzt Leute Interesse daran haben, sich irgendwie mit dir in Verbindung zu setzen und zu sagen, hey, das ist irgendwie auch ein Ansatz, den möchte ich mal fahren, wie können die mit dir in Kontakt treten?
Am besten auf die Webseite spieldeinleben.ca gehen. Da gibt es schon mal ganz, ganz viele Informationen und da kann man dann auch zum Beispiel den Newsletter abonnieren oder da findet man auch meine E-Mail-Adresse und kann mich dann so kontaktieren.
Super. Ja, dann vielen Dank erstmal für das bereichernde Gespräch. Hat mir total Spaß gemacht. Ich glaube, wenn ich gleich nochmal irgendwie ein bisschen um die Häuser ziehe, vielleicht gucke ich auch nochmal nach irgendwas aus, wo ich vielleicht mit spielen kann oder guck nochmal, jetzt muss ich gerade die Wohnung hier ein bisschen aufräumen, nochmal vielleicht nach irgendwelchen Elementen, mit denen ich vielleicht auch nochmal bei mir ein bisschen was entfachen kann. Vielen Dank dann erstmal dafür.
Danke dir.